Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Grasland-Sängerin Urna. Gastgeberin ist Maria Hertweg. Guten Tag, Urna.
Hallo, guten Tag.
Urna, Sie sind als Urna Chahar-Tukchi in der Inneren Mongolei geboren. Das ist eine Region im heutigen China. Man kennt Sie als Stimme des mongolischen Graslands. Sie haben die traditionellen Lieder dieser Region in die Welt getragen, konzertieren in den USA, in China, in Europa, viel auch in Deutschland. Sie leben in Berlin, sind knapp über 40. Und es gibt 5 CDs von Ihnen und auch einen Kinofilm mit Ihnen als Hauptdarstellerin, das Lied von den 2 Pferden. Irgendwann haben Sie sich selbst mal als Weltbürgerin bezeichnet. Sie haben ja einen ganz langen Weg zurückgelegt vom Hirtenmädchen in der Mongolei. So sind Sie aufgewachsen in einer Familie, ganz traditionell, bis zur international konzertierenden Sängerin. Was hat Sie auf diesen Weg gebracht und was ist da Ihr Motor? Was treibt Sie an, immer weiter zu gehen?
Ach, ich glaube, das bin ich einfach. Ja. Ich bin in der Inneren Mongolei geboren und groß geworden und bis 18, 19 Jahre alt. Und dann, ich bin erst mal von der Steppe mal nach Shanghai, erst mal in meinem Leben mit im Zug gesessen und 2 Tage und 2 Nächte und bis nach Shanghai gereist und dort zu studieren. Und das war nicht eine Weltreise für mich damals. Es war eine Reise in den anderen Sternen und ich stand plötzlich in Shanghai Hauptbahnhof und kannte ich die Sprache nicht und ich verstehe nicht, lesen kann ich auch nicht. Und das war eine richtig aufregende Zeit.
Ihre Muttersprache ist Mongolisch. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich inzwischen?
Ja, 4, ein bisschen über 4.
Bisschen über 4, welche Sprachen?
Ja, also ich spreche, Mongolisch ist meine Muttersprache, das ist klar. Also ich bin mit meiner Muttersprache groß geworden und bis zur Schule, bis Oberschule. Und in der Oberschule war das gerade der Anfang gewesen in der Inneren Mongolei, dass auch die Mandarin-Han-Sprache in unsere Schule angekommen ist als Fremdsprache. Aber damals waren wir noch sehr dagegen und ich war in einer Klasse immer so eine ganz temperamentvolle Klasse gewesen und deswegen, also in Mandarin-Unterricht, also Han-Chinesisch-Chinesischer Unterricht, waren wir sehr, sehr wenige Leute von der Klasse da gewesen und ich bin natürlich die am meisten geschwänzt hat. Und das habe ich eigentlich, als ich erst mal in Shanghai stand im Bahnhof, dass ich nichts verstanden habe, habe ich mir gedacht, meine Himmel, warum war ich denn so dumm gewesen damals und so.
Wie haben Sie es dann gemacht, so schnell Chinesisch zu lernen?
Ach, also das war, also die ersten 2, 3 Monate war ich wirklich ziemlich stumm, aber dafür habe ich viel gesungen und die Leute haben mich zwar manchmal sehr komisch angeschaut, das ist irgendwie so. Aber singen ist in der Mongolei, bei uns ist das in der Steppe, das ist einfach Alltagsleben und wir singen überall und egal, wenn wir Schafe hüten oder die Pferdeherde schauen oder beim Reiten oder beim Arbeiten, wir singen einfach und das war einfach so eine ganz natürliche, so selbstverständlich normale Begleitung für mich. Und dann habe ich einfach immer gesungen, wo ich nicht viel sprechen könnte. Und deswegen habe ich einfach so nach 3 Monaten, glaube ich, das war plötzlich einen Klick gemacht und das war, plötzlich habe ich angefangen, die Leute zu verstehen und auch einigermaßen also mit meinem gebrochenen Chinesisch so ein bisschen unterhalten können. Das war ganz toll. Und so bin ich einfach sehr schnell rangegangen, weil ich musste die ganze Prüfung auf Chinesisch, also auf Mandarin machen. Ja.
War das Ihr Wunsch, dass Sie unbedingt in Shanghai am Konservatorium studieren wollten?
Das ist wieder auch so ein langer Weg. Also in der Mongolei, in der Steppe, das ist für Viehzüchter, das ist ganz normal. Ich war fertig in der Oberschule und ich habe die Aufnahmeprüfung nicht bestanden gehabt. Und für meine Eltern war ganz klar, dass ich einfach nach Hause kommen soll. Und welche
Aufnahmeprüfung haben Sie nicht bestanden?
Nach der Oberschule und wir müssen zur Uni so jeweils Prüfungen machen. Mhm. Und ich habe eigentlich für Literatur und so Kunst sowas gemacht, aber das habe ich nicht bestanden gehabt. Und es war schade, aber für meine Eltern unsere Mädchen, die ist schon Oberschule fertig, du kannst doch so ein dickes Buch so ohne Problem durchlesen. Was willst du denn noch mehr, Mädchen? Und unglücklicherweise, das war genau in diesem Jahr und unsere Nachbarmädchen, sie ist ein Jahr jünger als ich und sie heiratet in diesem Jahr. Und meine Eltern waren fast in Panik, aber sie, ja, schau mal, die Nachbarmädchen heiratet schon und du bist schon älter als er und müsste schnell eine Familie gründen und das und dies und so. Und ich habe einfach den ganzen Sommer einfach mit meinen Eltern so ununterbrochen, so geduldig, habe ich einfach mit meinen Eltern nur fast jeden Tag so genervt, aber wirklich so einfach geduldig und freundlich habe ich einfach meine Wünsche geäußert und ich möchte eigentlich nur ein Jahr studieren gehen. Also wenn ich in diesem einem Jahr, wenn ich nichts schaffe, dann komme ich nach Hause. Das war so fast in den Ferienende und das war ein unvergesslicher Moment für mich. Also das war so ein Nachmittag, das ist meine Mutter und ich haben wir von der Steppe einfach die Schafe geholt und das Nachmittag und die Schafe und das war eine Musik, eine Orchesterbegleitung in diesem Moment. Die Schafe sind durcheinander und die rufen, die Mutter und Lamm rufen sich zusammen und dann meine Mutter hat gesagt, ach Mädchen, du bist so hartnäckig und hat sie gesagt, von mir aus, na gut, von uns aus, du kannst ein Jahr mal studieren gehen, aber das ist dann schon mal schon aus. Das war der schönste Moment, das war der eine Sonnenuntergang gewesen mit diesen Sanddünen, das war die ganze Steppe, war so ein goldener Moment, das war, also für mich war das der schönste Moment, dass ich einfach nochmal studieren gehen könnte.
Und worum ging es Ihnen? Da ging es Ihnen um die Musik, also war klar, dass Sie Musik studieren würden dann?
Ja, und dann bin ich mit dem Verständnis von meinen Eltern und Gott, also sei danke dir Himmel, das ist echt, meine Eltern sind wirklich fantastisch, also nachhinein, nach so vielen Jahren, dass ich weltweit so viel reise und wenn ich immer wieder zurückschaue, also was für fantastische Eltern, die ich habe, das war echt wirklich, ich bin sehr dankbar. Und dann bin ich einfach nach Hohhot gegangen, der Hauptstadt der Inneren Mongolei. Und dann kannte ich glücklicherweise dort eine Nachbarfreundin also von mir. Sie studiert in der Musikschule. Und sie hat gesagt, ja, du spielst doch verschiedene Instrumente und das spielen wir in der Steppe so alle. Und so, wenn auf eine Party oder Feier und das Instrumente so Hand zu Hand immer so in Runden gereicht. Und ich spiele dann alle Instrumente ein bisschen so. Und ich habe natürlich Janchen habe ich gespielt. Und
das chinesische Hackbrett.
Genau.
Und, ja, das auch in der Mongolei.
Genau.
Verbreitet.
Das. Und dann hat die Freundin, sie wusste von mir und sie hat gesagt, du spielst doch Hackbrett. Also ich kenne die beste Lehrerin, Hackbrettlehrerin von der Musikschule. Also ich kann dir vorstellen. Ich habe gesagt, mach das mal.
Und woher kam jetzt, muss ich nochmal fragen, dieser Wunsch überhaupt zu studieren? War das, weil sie sich einfach ein anderes Leben gewünscht haben als die Freundin, von der sie vorher erzählt haben, die in dem Jahr geheiratet hat, die ein Jahr jünger war als sie? Das wäre ja eigentlich der normale Weg gewesen. Mhm. Und sie wollten aber unbedingt studieren. Es war gar nicht so sehr, dass sie Musikerin werden wollten. Das hat sich ja dann so ergeben, sondern sie wollten einfach unbedingt studieren. Oder wie war das?
Also ganz ehrlich zugegeben, also ich bin eher so eine nicht planende und ich denke auch nicht so viel nach und ich mache einfach nach meinem Gefühl und das ist wahrscheinlich einfach die innerliche Trab gewesen oder das ist einfach so, einfach mein Lebensanfang gewesen. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht genau beschreiben, aber das war einfach, für mich war klar, dass ich einfach mal studieren gehen wollte. Mhm. Und ich war, bevor ich mit Musik angefangen habe, ich war Sportlerin gewesen.
Aha, was haben Sie für einen Sport?
Ich bin gelaufen und Ball gespielt. Also ich bin ziemlich gute Basketballspielerin, obwohl ich nicht so groß bin, für Basketball geeignet ist. Aber in der Schule bin ich wirklich wahnsinnig bekannt als Basketball, die meisten Punkte rechnet.
Wie groß sind Sie? 1,60?
1,60, ja, genau.
1,60.
Ja. Mir hat immer wahnsinnig Spaß gemacht und ich war Langlauferin und ich habe also alle Laufe von 100 Meter bis 10.000 Meter habe ich immer gelaufen und das war immer die ersten 3 Plätze. Das war immer fast Garantie.
Glückwunsch.
Dankeschön. Und das war, ich weiß es nicht genau, das ist wahrscheinlich, das ist auch irgendwie ein Trab gewesen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, das ist, ich mache einfach nach meinem Bauch raus und was mir kommt, und dann mache ich das einfach.
Ein Trab, was meinen Sie damit?
Ich weiß es nicht genau. Ahnensignal oder was auch immer. Das gibt's irgendwas, dass ich einfach plötzlich, okay, das steht und das möchte ich machen und ich überlege es auch nicht so rechts und links und ich mache das einfach und ich habe grundsätzlich für mein Leben habe ich so eine kleine Philosophie, dass ich sage, alles was ich machen möchte, wenn ich nicht gemacht habe, dann weiß ich nicht. Wenn ich gemacht habe, dann weiß ich. Wenn das nicht klappt, dann habe ich trotzdem probiert.
Bevor wir weiterreden, kommen wir zur ersten Musik. Welche Musik haben Sie uns mitgebracht?
Das ist ein Lied, das ich geschrieben habe. Das ist einfach, Pferde sind eine ganz besondere Lebensbegleitung für uns Mongolen. Und das war schon immer gewesen, auch in der Geschichte. Und ich bin als ganz kleines Kind schon immer geritten und ich liebe Reiten und wir hatten so ganz tolle Pferde immer wieder gehabt und so. Wir hatten auch so 2 Pferdeherde gehabt und Pferde sind für mich eine der klugsten Tiere und das ist wirklich so sensitiv, sensibel und klug und ja. Und besonders, weil ich Sängerin bin und ich bin eine ganz begeisterte von Pferdeatem. Das ist wirklich extrem.
Das ist sehr interessant. Nach der nächsten Musik reden wir über Ihren Gesang und auch, was es mit dem Atem und mit den Pferden auf sich hat.
Mehen gure mari ga avsan filchres noktola
Ein mongolisches Lied über Pferde, geschrieben von der Graslandsängerin Urna, hier zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Urna, gerade eben haben Sie gesagt, die Pferde faszinieren Sie nicht nur, weil sie so kluge und schöne Tiere sind, sondern sie haben über den Atem auch sehr viel mit dem Singen zu tun. Können Sie uns diese Beziehung nochmal erklären?
Ich bin begeistert. Also für Singen natürlich, das Atem ist sehr, sehr wichtig und besonders unsere mongolische traditionelle Lieder und die langen Lieder. Und das ist auch also von der UNESCO.
Dass der Long Song genau, ist praktische eine besonders ausgezeichnete
genau.
Liedform.
Und das ist auch natürlich auch mit ganz speziellen vielen Atem zu tun und so. Und das
also man braucht eine besondere Atemtechnik, um diese langen Töne überhaupt zu singen.
Ich werde nicht so sagen Technik. Also Technik ist das immer auf was Begrenztes. Und für mich zum Beispiel, das ist, wenn man irgendwann anfängt, so Technik lernen und so, dann, also nach meiner Erfahrung, das kann sein, als rein persönlich meine Meinung ist, aber was ich für mich herausgefunden habe, also durch mein Studium in Shanghai und durch viel Hören und Treffen und Gespräche und es ist immer eine bestimmte Art begrenzt und was ich persönlich, das ist rein meine persönliche Begeisterung, das habe ich bis jetzt noch nie von jemand gehört. Ich bin sehr begeistert von Pferden dieser Art und die haben unheimlich langhaltende Atemzüge. Und Ausdauer auch, das ist echt unglaublich. Ich bin extrem begeistert. Und manchmal, wenn ich einfach mit einem Pferd so ganz, also vom Herzen so eine Verbindung habe, so nebenstehe, da kann ich diesen Atem so spüren. Das ist unheimlich toll. Das ist, wir Menschen kommen wir gar nicht danach. Das ist echt unglaublich.
Reiten Sie auch jetzt noch?
Immer wieder mal, ja, aber sehr selten. Aber das Reiten, die Art zum Reiten, das ist ganz anders als hier. Also ich bin als Kind einfach in der Steppe, das ist einfach, wir sitzen auf dem Pferd und reiten wir einfach los, das ist einfach komplett frei. Die Steppe ist frei und das Pferd ist komplett frei. Ich muss nicht viel machen, links, rechts und Füße so und so und vorne, hinten. Und da gibt's keine Techniken, die Pferde zum Treiben bringen, aber das ist einfach, und meistens wir haben so viele wildere Pferde und so ganz stillstehende Pferde wie hier im Westen, das gibt es keine. Muss man wirklich flott sein, schnell sein, auf dem Pferd drauf zu kommen.
Nochmal zurück zum Gesang. Mhm. Ich will ja jetzt nicht sagen zur Gesangstechnik. Mhm. Wir waren vorher stehen geblieben bei Shanghai. Sie haben in Shanghai studiert, aber zunächst oder überhaupt, Sie haben ja Hackbrett studiert, also Yangqin studiert, mhm, nicht Gesang. Aber ja. Sie haben sicherlich auch viel Gesang dort gehört, in Konzerten von Mitstudenten, die dort Gesang studiert haben. Und die lernen ja tatsächlich schon eine bestimmte traditionelle Gesangstechnik. Insofern haben Sie das ja schon kennengelernt, auch in Ihrem Studium. Mhm. Was war überhaupt eigentlich der Auslöser, dass Sie auf Gesang umgesattelt haben und nicht beim Hackbrett geblieben sind?
Also Gesang studieren habe ich das bis heute immer noch. Ich habe nie einmal eine Sekunde lang Gedanken gehabt, ich musste mal Gesang studieren. Meine Großmutter, also ich bin in meinem Großelternhaus geboren und groß geworden, bis zur Schule ging. Und meine Großmutter war eine fantastische Sängerin. Und sie, wenn sie singt, also so manchmal habe ich das Gefühl, also die Welt verändert sich dann plötzlich. Es ist so sanft und alles so schön. Und sie ist auch natürlich eine wahnsinnig tolle Geschichtenerzählerin. Wenn sie Geschichten erzählt, kann man so ungefähr einen Film sehen und so. Und das ist natürlich, dass ihre Weisheit hat sie natürlich mir viel weitergegeben und mich geprägt. Und meine Eltern singen auch. Und in der Steppe, wenn wir einfach jedes Mal Treffen haben, also mehrere Leute, und dass wir singen einfach die traditionellen Lieder. Und natürlich alle meine, also ich fühle mich, meine Lehrer sind auch mein Land, meine Steppe, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin, und all die kulturellen wunderschönen Dinge, das ich von zu Hause in meinem Herzen trage. Und das sind einfach unbezahlbare Lehrer, und daran bleibe ich dann auch. Und ich habe zu wissen, dass es wirklich ein sehr ich habe sehr zu schätzen. Und ich bin nach Shanghai gegangen, und das war eigentlich das Studium in Shanghai für mich war als Viehzüchtentochter eine Brücke, also Brücke zu schaffen. Und das habe ich irgendwie auch geschafft, also mit Yangqin studieren. Und glücklicherweise, dass dieses Studium habe ich auch bestanden. Ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, obwohl in den kurzen Zeiten, dass ich alles machen musste. Yangqin lernen, studieren, Chinesisch lernen und noch die Prüfung. Aber wie gesagt, habe ich geschafft. Mhm. Und dann habe ich in Shanghai studierte, als ich in Shanghai studierte, da bin ich neugierig, und ich habe mich wahnsinnig interessiert und alle viele Konzerte besucht und auch die Welt, also internationalen Konzerte. In Shanghai studieren natürlich alle Studenten aus Yunnan, aus Tibet, aus Xinjiang, aus Innerer Mongolei, aus Gansu, und es gibt alle aus Sichuan, Peking und Süden, Norden, Westen, alle. Und da gibt es so viele verschiedene von Völkern, und dass die auch natürlich ihre Tradition haben und Sprache auch. Und aber als ich in was ich zu, zum Beispiel gerade jetzt komme ich zu diesen Technik, was ich von Technik, das ist einfach rein meine Meinung, also kann alle jede anderes denken, aber ich spreche halt einfach heute nach Frage, also nach meiner Meinung, dass es diese Technik, was in den Universitäten oder Musikhochschulen meist verwendet. Das ist einfach so ein bisschen so geengt. Also zum Beispiel, ich war zu jede Prüfungen zu den Sängerinnen oder Sänger und Sängerinnen gegangen und die Prüfung zu hören und so. Und da gibt es Sängerinnen aus Xinjiang. Super schöne Tradition haben die und Xinjiang uigurische Lieder, fantastisch schönes haben die. Aber das Problem ist, dass als ich in Shanghai im Studium die Studenten gehört habe, das war die, jetzt komme ich zu diesen Technik, die Technik war total das Gleiche. Das ist so wie eine Art, also in meinen Ohren so geklungen wie chinesische Gesangstechnik, gemischt mit europäischen Opern und chinesische Operntechnik, so eine Art. Und alle singen das gleiche Art. Und das finde ich dann wahnsinnig schade, weil China ist es ja so 56 verschiedene Völker, obwohl die anderen Bevölkerungszahlen so wenig sind. Aber trotzdem, die Kultur, die sind wahnsinnig stark. Allein die Sprache, Mongolisch, also wir innere Mongolen, wir haben immer noch, wir schreiben die altuigurische Schrift. Und das ist ein Schriftunterschied, kann man nicht vergleichen zwischen Deutsch und Mandarin-Chinesisch. Das ist viel weiter, also vergleichbar mit Mandarin-Chinesisch und Arabisch. Der kulturelle Unterschied ist so wahnsinnig weiter. Das ist sogar viel weiter in Europa. Das ist die Sprache, so, wenn ich Deutsch lesen und sprechen kann, also kann ich in alle anderen Ländern einigermaßen, also über die Straße schon durchkommen. Und daher, das wird zum Beispiel, das sind so viele Farben und Kultur, Tradition, Schätze. Und für mich, das ist immer so ein wahnsinnig unbezahlbarer Schätze. Aber das Problem war, ich habe das damals schon immer so in meinem Herzen so, immer so eine erlebt. Dass,
so einen Stich gehabt.
Ja, als ich die gehört habe, die haben immer diese total gleichen Technik. Ist egal, dass die aus Xinjiang kommt, die uigurische Lieder singen, oder aus Tibet kommt, die tibetische Lieder singen, oder aus der inneren Mongolei kommt, die mongolische Lieder singen. Die haben diese Technik gelernt, aber nur halt die jeweiligen Texte, unterschiedlichen Texte und Sprache, das war wieder schön, ja.
Aber die Gesangstechnik war gleich.
Die Gesangstechnik war alles gleich. Kann man sagen, die verschiedenen Sänger, die haben natürlich eigenen Charakter, aber halt die Technik war komplett das Gleiche.
Und wann haben Sie dann angefangen, als Sängerin aufzutreten?
Also in meiner Familie, das ist schon ohne weiteres bekannt. Ich bin so ein Kasperl und immer, und als ich klein war, ich war mein erstes Mal ein großes Konzert erlebt. Ich war auf jeden Fall vor 10 Jahre alt war ich und so. Und das war ein Erlebnis für mich, ein so richtiges Konzert zu erleben. Sind wir alle mal so große Aktionen zum Dorf gefahren und dann haben wir das Konzert erlebt. Und dann komme ich nach Hause und ich habe jede Sängerinnen und Sängern nachgemacht. Und das war die schöne Theatererlebnis meiner Familie, dass man immer mal richtig zum Lachen haben könnte und so. Und ich weiß es nicht genau, gesungen habe ich immer. Also wahrscheinlich habe ich sogar in meinem Mamas Bauch gesungen. Wer weiß, also ich bin immer gesungen. Manchmal ist es wirklich, ich komme mir so bei meinen Eltern so immer so manchmal so richtig so genervt vor. Aber das ist liebevoll genervt. Also die sagen, Mensch, Mädchen, kannst du mal nicht mal ein bisschen aufhören?
Und in Shanghai am Konservatorium, wann haben Sie da angefangen zu singen? Dann auch wirklich als Ihr Fach das zu betrachten?
Als mein Fach zu betrachten, als ich in Shanghai war, ich habe mit Singen, also neben meinem Studium habe ich, also ab und zu habe ich einfach mit meinem Gesang ein bisschen so Geld verdient. Als ich in Shanghai studierte, ist mir immer wertvoll bewusster geworden, dass die Kultur sowas von wertvoll ist und das muss man auch präsentieren und so. Und sonst weiß man nichts. Und ich habe in meinen, wir in Shanghai beim Studium, wir leben 6 Mädchen zusammen in einem Zimmer. Und das war jeden Abend und die alle Mädchen kommen, alle verschiedenen Teilen aus China und sagen, Mensch, sing uns noch ein Lied, können wir gut schlafen und so. Und habe ich für die immer gesungen und so richtig auf die Bühne und ich habe einfach natürlich mit Geld verdient damit auch und so. Das war für mich auch wirklich hochnötig gewesen, weil meine Eltern sind Viehzüchter und dass dieser Unterschied von der Steppe nach einer Riesenstadt, dass es diese Geldverhältnisse sind, waren drastisch. Und, Und dann bin ich einfach so gesungen. Und dann meine erste Konzert habe ich 1992, als ich in Shanghai studierte, habe ich erst mal so, ich weiß es nicht genau, woher ich diesen Mut gehabt habe. Damals habe ich eine wahnsinnig viel Geld ausgeliehen, um selber ein Solo-Konzert zu veranstalten in meinem Dorf. Das war eine Nadam, also ein Sommerfest, ein mongolisches traditionelles Nadam-Fest gewesen. Und ich habe dort meine eigene Konzert veranstaltet.
Das in Ihrem Heimatdorf?
In meinem Heimatdorf, Ort, wo ich zur Oberschule gegangen bin. Und auch ein paar meiner Oberschule-Freunde, die haben mir geholfen und so Texte und so Plakate in der Stadt gelegt, so gehängt. Und das, ich habe das so viel Geld. Und nachhinein, jetzt, wenn ich mal zurückdenke, meine Güte, wenn ich damals, ich weiß nicht genau, woher ich den Mut, ich habe so viel Geld zu ausleihen. Damals, das war ein wahnsinnig Haufen Geld. Und ich bin eine Studentin, ich verdiene nicht mal. Aber trotzdem, das war eine schöne Erfahrung. Ich habe ganz allein dieses Solo-Konzert durchgezogen. Das war wirklich. Aber leider in Europa, das ist einfach, viel in meiner Biografie auch so ein bisschen falsch interpretiert. Also, dass ich meine Gesang auf die Bühne seit 94 angefangen habe. Und das stimmt eigentlich nicht. Also, 92 habe ich einfach erstmal einfach durchgezogen, meine Solo-Konzerte gegeben, mit viel Geld ausgeliehen, und dass ich einfach jahrelang das Geld zurückzahlen musste.
Und Sie haben dann auch im Ensemble von Robert Zollitsch gesungen, ne? Student, auch Hackbrettstudent, also Yangqin-Student, den Sie in Shanghai kennengelernt haben.
Genau, und das war 1994, wir haben in Shanghai kennengelernt, und er ist ein toller Komponist. Und er hat viele Stücke geschrieben und er hat Musiker gesucht. Und ich war Student in Shanghai gewesen. Ich bin schon fertig in Shanghai gewesen, mein Studium. Und dann bin ich zu Besuch, also nach Shanghai gekommen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er Musiker gesucht. Und ich kannte Musiker, dass wir mit ihm zusammenarbeiten könnten. Und ich habe ihn einfach ein paar meiner Freunde, also Studiumkollegen, einfach vorgeschlagen. Und dann haben wir zusammen diese Gruppe Goshen Liushui. Das war eine Gruppe, also drei deutsche Musiker und drei chinesische Musiker und zwei mongolische Musiker. Und das war eine schöne Mischung. Also das war toll, und für unseren Anfang, das war ein tolles Erlebnis. Und drei von den Musikern sind wir nach Deutschland gekommen. Also zwei, also der Wu Wei, der Schauspieler, und der es inzwischen auch sehr bekannt ist und hat seine eigene Karriere gemacht. Und Wang Wei, ein Trommler. Und ja, wir drei von dieser Goshen Liushui waren nach Deutschland gekommen.
Bevor wir weiterreden, wird es Zeit für die nächste Musik. Was haben Sie uns als zweite Musik mitgebracht?
Und zweite Musik, wo wir so viel von Musik und Studium reden, und das ist, nächste Musik ist, das ist Tengrin Qiu, und das ist auch ein Lied von meiner letzte CD, und wo ich gerade auch gesprochen habe, dass diese Freiheit, dass ich von meiner mongolischen Tradition, von der Musik, die ich einfach so geschenkt bekommen habe, und dass ich einfach in diesen Liedern kann ich einfach das erleben und leben.
Musik aus der Mongolei, Musik der Sängerin Urna Grasland. Sängerin haben wir sie genannt, heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Urna, was haben wir da gerade eben gehört? Wir haben ein sehr freies Duo gehört zwischen Ihnen und ein Streichinstrument. Sie haben ja gerade gesagt, eine Geige, allerdings mit 5 Saiten, daher die Tiefe. Was ist das für ein Instrument? Was ist das für eine Musik?
Also dieses Stück heißt Tengrin Xiu, Himmelsvogel oder sowas. Und das ist, wie ich gerade gesagt habe, das ist einfach die, ich lebe diese Freiheit, meine mongolische Musik.
Ist das ein traditionelles Lied oder war das jetzt eine Improvisation?
Das ist ein Lied von mir.
Das ja. Sie selbst komponiert haben.
Ja, das ist
haben.
Von mir.
Das war ja auch sehr, sehr stark verzahnt mit diesem Instrument. Was ist das für ein Instrument?
Das ist der Zoltán Lantos, der ungarische Geiger. Und der spielt so eine spezielle Geige mit 5 Saiten, mit einer tieferen, noch eine tiefere Saite auf der normalen Geige.
Was für eine Rolle spielt die Improvisation für Sie?
Also ich weiß nicht genau, wie man Improvisation versteht. Ich habe Improvisation, also diese bewusste Improvisation mit Jazzmusik kennengelernt. Und das ist, diese Improvisation steckt in unserer, zumindest im Urdus, in unserer mongolischen Musik, sehr stark drin. Nicht so extrem dehnend wie Jazzmusik, in Jazzmusik, aber wir haben einfach die Freiheit. Und ich habe 1997 habe ich eine Liedersammlung gemacht in meiner Heimat, Urdus, und ich war meistens über 60 Jahre alte Menschen besucht, Opa, Oma, und mit manchen bin ich stundenlang zusammengesessen, geredet und gesungen, aufgenommen und Geschichten und so aufgeschrieben, alles. Da kann ich jetzt auch das wirklich beweisen können, was dieser Improvisationsansatz in unserer Musik steckt. Und wir sagen einfach nicht Improvisation, aber wir sind einfach frei. Jeder singt ein genau das gleiche Lied. 3 verschiedene Menschen singen anders. Mhm. Manchmal der Unterschied ist nur ganz klein, aber diese Feinheiten, dass es jede Person von sich selber so reinbringt, das ist einfach die Freiheit. Und ich habe meine Aufnahme, wenn keiner glauben kann, ach, die Mongolen improvisieren nicht, dann kann ich einfach sagen, komm, jetzt ich kann einfach beweisen, meine Aufnahmen so spielen, vorspielen. Und das ist einfach genau das gleiche Lied. 3 verschiedene Menschen gesungen. Und die sind zwar Nachbar, die sind gar nicht weit voneinander, aber die singen anders.
Also es gibt Möglichkeiten, das zu variieren. Und das
genau, das sind die Lebendigkeit in unseren Liedern aus Urdus. Das ist einfach Urdus, ich bin geboren und aufgewachsen in der Urdus-Steppe und das ist einfach bekannt als Meer der Lieder. Und das ist auch.
Also. Dann, wenn wir bei den Liedern sind und dass Sie sogar eine Liedersammlung angefertigt haben, das ist eigentlich eine sehr gute Brücke zu Ihrem aktuellen Film, das Lied von den 2 Pferden. Sie spielen eine Sängerin, die auf der Suche ist nach einem alten Lied, das fast schon in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Ein Lied, dessen Anfangsworte auf dem Hals einer Pferdekopfgeige eingeritzt sind. Diese Pferdekopfgeige, dieses Instrument wurde zerstört in der chinesischen Kulturrevolution und sie als die Person im Film versuchen, sowohl das Lied wieder zu entdecken, irgendwelche Leute zu finden, die dieses Lied noch kennen, als auch das Instrument restaurieren zu lassen. Das ist eigentlich die Handlung des Films. Sie sind dann in der äußeren Mongolei unterwegs in diesem Film und versuchen, Leute kennenzulernen, kommen immer weiter raus aufs Land, sprechen mit immer älteren Menschen, die vielleicht dieses Lied noch kennen können. Und zum Schluss treffen sie tatsächlich eine ganz, ganz alte Frau, die dieses Lied noch kennt. Sie haben für diesen Film mit Biambasuren Davar zusammengearbeitet, einer Regisseurin aus der äußeren Mongolei, also aus der Mongolischen Republik. Mhm. Wie war die Zusammenarbeit oder wie kam es überhaupt zu diesem Projekt?
Zu diesem Projekt, also Bimba und ich, wir haben uns kennengelernt in München. Und dann, das war gleich ein Thema, also innere Mongolei, äußere Mongolei und wir haben auch vieles auszutauschen und so. Und dann war ziemlich gleich, war die Bimba wirklich mich angesprochen wegen einem Film. Und sie wollte ganz von Anfang eigentlich so einen Dokumentarfilm machen, also die Musikerin Urna Chahartukci und mich begleiten, weltweit meine Konzerte. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht so eine Dokumentarfilm machen. Und ich denke mir, ich weiß nicht genau, ob später oder irgendwann, dass ich eine solche Dokumentarfilm machen werde oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber im Moment, ich fühle mich, dass es
ist nicht dran.
Nicht dran. Mhm. Und ich möchte das nicht. Und ich habe zu Bimba gesagt, also wenn zu einem Film, dass ich einfach über unsere Kultur, von unserer Kultur was vermitteln kann, dafür bin ich interessiert und ich bin vollkommen dabei und ich bin sehr interessiert. Und dann die Bimba hat so mich so meine Konzerte besucht und ich erzähle in meinen Konzerten auch sehr viele Geschichten und sie hat auch mich sehr viel recherchiert und sehr viele Fragen gestellt und sehr viel über meine Großmutter und wie das Leben überhaupt in der Inneren Mongolei ist und sie war selber nicht in der Inneren Mongolei im Ordos gewesen und so und deswegen das war unser Thema und wir haben viel miteinander gesprochen und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann machen wir halt so einen Film, dass wir einfach über unsere Kultur was machen können.
In diesem Film gibt es eine wunderschöne Szene. Mhm. Sie sind in einem klapprigen Bus unterwegs mit noch ein paar anderen Mitfahrern auf dem Weg in irgendein Dorf, wo sie hoffen, jemanden zu finden, der dieses Lied kennt. Mhm. Und dann hält der Bus an, sie machen Pinkelpause, steigen alle aus und sie bekommen dann auf ihrem Handy einen Anruf von dem Geigenbauer. Also ja. Es ist was sehr, sehr Wichtiges. Der Geigenbauer möchte ihnen etwas mitteilen, was er mit dem Instrument machen möchte. Sie sind nicht einverstanden. Sie möchten sagen, nein, das geht so nicht, machen Sie es bitte anders. Und dann ist das Gespräch unterbrochen. Gespräch ist weg. Mhm. Kein Netz mehr, kein Empfang. Mhm. Sie sind ganz verzweifelt. Dann sagt einer ihrer Mitfahrer, ich habe eine Idee. Schreib einfach eine SMS und dann drück auf Senden und dann gib mir dein Handy. Sie tun das und er wirft dann das Handy einfach 2 Meter hoch. Beim ersten Mal klappt es nicht, aber beim zweiten Mal ist tatsächlich die Nachricht versendet und ihr Mitfahrer sagt dann, ja, das Netz ist da oben.
Ja.
Und das ist an sich irgendwie eine ganz lustige Geschichte, aber ich habe mir gedacht, mir kam das so vor, als hätte es auch eine tiefere Bedeutung. Vielleicht war die gar nicht bewusst im Film angelegt, aber sie suchen ja als Hauptdarstellerin Kontakt eigentlich zu ihren Wurzeln, zur alten Kultur, zu dem alten, glücklichen Leben, was die Mongolen, die noch als Viehzüchter gelebt haben, führen konnten. Zumindest kommt das in dem Film so rüber, dass es ein glückliches Leben war. Mhm. Sie möchten irgendwie wieder den Kontakt oder die Verbindung zu einer Lebensform, die eigentlich dem Untergang geweiht ist oder die schon vergessen ist bereits, wiederherstellen. Mhm. Ist das auch irgendwie da drin? Könnten Sie das auch so
beschreiben? Ja, das Lied ist einfach auf jeden Fall ein ganz, ganz bedeutendes Lied. Und das Edjimbuk den Rijstral und das jetzt dieser Filmtitel ist das Lied von den 2 Pferden.
Also dieses Lied gibt es auch wirklich?
Ja, natürlich. Mhm. Also ich komme aus Ordos. Und wie ich gesagt habe, also das im Film kommt ja sehr viel über meine Großmutter. Und meine Großmutter war eine wirklich eine Kulturerbe gewesen in der Mongolei. Sie kannte alle Lieder, nicht nur die Lieder, sondern also aus Ordos unsere Lieder haben, jedes Lied hat eine Geschichte. Und die Geschichte kann man einfach nicht von den Liedtexten ablesen.
Und durch also da steckt noch mehr dahinter.
Ja. Und durch meine Liedersammlung habe ich erfahren, viele, auch die alten Menschen, die haben älteren Menschen, die kennen die Geschichte nicht. Meine Großmutter dagegen, sie kannte alle, aber sie war sehr früh von uns gegangen. Und ich bin als Kind einfach immer mit ihr zusammen gewesen. Wir haben dieses Lied schon unendliche Male gesungen, das Lied von den 2 Pferden. Und sie hat mir auch Geschichten erzählt. Manche kannte sie nicht, weil ich war selber so ganz klein gewesen. Also ich selber kannte dieses Lied schon. Aber sie hatte viele Wünsche und viele wunderschöne Sachen, dass sie mir erzählt hat und alles Mögliche. Und ich erinnere mich, als sie so gerade gegangen war, sie war krank und lag schon kurz vorm Verabschieden. Und ja, sie hat mir immer wieder gesagt, also, und sie hat auch zu meinem Vater mal gesagt, also auch, dass zum Beispiel vielleicht dieses Mädchen, Orna, sie wird wahrscheinlich eines Tages sehr, sehr weit von zu Hause weggehen, bitte halte ihren Weg nicht ab. Mhm. Und das hat mein Vater so 2004 mir erst mal gesagt. Und meine Großmutter hat mir nicht nur dieses Lied und nicht diese Geschichte gegeben, sondern sie hat viel mehr. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil in diesem Film, die Geschichte über meine Großmutter oder über von Ordos, was hier kommt.
Sie treffen in dem Film eine Eine Frau, die Sie sehr an Ihre Großmutter erinnert, das sagen Sie ja, auch im Film.
Sie hat sehr an meine Großmutter erinnert, ja.
Und das ist eben diese Frau, die dann den Text noch kann. Ja. In diesem Lied, also ja. Im Film.
Das war die fehlende Texte. Und manche, also während der Kulturrevolution, ich bin ja direkt oder mitten oder kurz danach der Kulturrevolution geboren. Und viele Dinge, meine Großmutter könnte mir auch nicht so frei erzählen und geben oder viele Sachen. Manche Sachen sind im Film. Wir haben einfach weil die Bimba hat für mich sehr viel recherchiert und gefragt. Und ich habe unheimlich viel erzählt, weil ich erzähle auch immer gerne viele Sachen, auch in meinen Konzerten und so. Und da war nicht nur so ein oder andere Sachen gewesen. Und deswegen, wir haben einfach die wichtigen Sachen einfach rausgesucht für den Film. Und so ist dieser Film eine Reise voller Musik. Ich bin geboren und aufgewachsen in der Urdu-Steppe, bekannt als Meer der Lieder. Und deshalb könnte ich noch mindestens 9 Filme füllen mit meiner Musik.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch heute im Studio von HR2 Kultur. Doppelkopf war Urna Chahatukci, die Stimme des mongolischen Graslands. Und Gastgeberin war Maria Hertweg. Vielen Dank.
Danke.
Wir schließen mit der Musik Ihres Films das Lied von den 2 Pferden.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.